Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Anpfiff 15:30, Episode 170, mal wieder an einem Donnerstagnachmittag. Und das hat natürlich auch Gründe. Und die da lauten, sowohl war es eine Mandelentzündung als auch die Champions League, die uns da ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ursprünglich war geplant, am Montag wie immer aufzunehmen. Allerdings hat unser Goldkehlchen Sören sich eine Mandelentzündung geholt. Und hat Fabi die gute Idee gehabt, komm, sind ein paar gute Spiele in der Champions League, verschieben wir alles um ein paar Tage und ja, nehmen wir am Donnerstagnachmittag auf. Und jetzt sind wir alle wieder zusammengekommen. Die Stimme ist geölt beim Sören. Fabi ist auch, ja, guter Dinge, denke ich, nach dem Auftritt der Bayern. Und ich würde sagen, Jungs, hallo, grüß euch.
Hallo zusammen.
Schönen guten Nachmittag auch aus Meerbusch. Hallo, freue mich auf die Folge.
Und dann würde ich vorschlagen, können wir eigentlich direkt mit den positiven Ereignissen in der Champions League beginnen, bevor wir dann so nach und nach noch einen Rückblick letzter Spieltag Bundesliga schauen und vielleicht auch vorausschauen auf den 10. Bundesliga-Spieltag. Aber ich würde vorschlagen, lasst doch direkt mit dem Dienstag anfangen. Haben uns alle sehr drauf gefreut, eigentlich das Spiel des Spieltages. PSG gegen die Bayern. Es war ja das Spiel des amtierenden Champions-League-Siegers gegen den vielleicht kommenden Champions-League-Sieger. Fabi?
Weiß ich nicht, ob es der kommende Champions-League-Sieger ist. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich nach ganz langer Zeit wieder mal das Gefühl hatte, wirklich auch stolz zu sein auf die Mannschaft. In vielerlei Hinsicht. Zum einen natürlich wegen dem Ergebnis, das steht über allem, 2:1 Sieg in Paris. Zum anderen aber auch eben die Spielweise und hier muss man das Spiel dann eben in zwei Teile teilen. Die erste Halbzeit war ja schon nahe der Perfektion, glaube ich, wie du so einen absoluten Top-Gegner in Europa bespielen musst. Gehst ja 2-0 in Führung, indem du eiskalt die individuellen Fehler ausnutzt, aber auch dieses Umschaltspiel phänomenal, die Art und Weise, wie man Paris verteidigt hat in der Mann-gegen-Mann-Verteidigung übers gesamte Spielfeld, das war unglaublich beeindruckend und habe ich auch so seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Und dann eben auch die zweite Halbzeit. Ja, natürlich gehört da auch ein bisschen Glück dazu. Paris hatte so die ein oder andere Möglichkeit, um dann vielleicht auch noch mal mehr als das eine Tor nur zu machen. Aber die Art und Weise, wie sich alle reingehaut haben, das war schon ja das Höchste der Gefühle, glaube ich, was du vom FC Bayern erwarten kannst. Und am Ende, um den Kreis zu schließen, wenn man die Bilder nach dem Schlusspfiff gesehen hat, das ist eigentlich das, wo bei mir wirklich Gänsehaut hochkommt, weil ich das erste Mal seit, glaube ich, wahrscheinlich mindestens 2020 das Gefühl hatte oder habe, dass da wirklich eine Mannschaft auf dem Platz steht, die eine Einheit ist mit dem Trainer zusammen. Und ja, so ist dann doch sehr, sehr viel möglich vielleicht diese Saison.
Also es war auf jeden Fall ein fettes Ausrufezeichen der Bayern im Hinblick an die Konkurrenz dieses Jahr.
Ja, das muss man so sagen. Ich glaube, klar, die erste Halbzeit ist, wie gesagt, nahe Perfektion. Aber ich glaube, dass wir auch die zweite Halbzeit nennen müssen, wo die Bayern richtig, richtig gut verteidigt haben, wo sie ja wirklich auch um jeden Ball gefightet haben. Und das ist etwas, glaube ich, was die als Mannschaft nochmal viel, viel mehr bringt, so ein Spiel dann auch zu ziehen am Ende gegen eine nach wie vor Top-Mannschaft, die natürlich auch, ich glaube, das gehört auch ein bisschen zur Wahrheit dazu, zwei Situationen einfach drin hatte, die mit auch spielentscheidend sind. Die Verletzung von Hakimi sicherlich und Dembélé, der früh raus musste, sind natürlich zwei Spieler bei Paris, die ja essentiell sind einfach auch. Aber ich glaube, gerade auch die zweite Halbzeit bei den Bayern, Fabi hat das dann den Schlusspfiff angesprochen, du hast gesehen, das ist eine Mannschaft. Und solche Spiele, glaube ich, ja, bringen dich weiter und machen dich, glaube ich, auch ein bisschen ja reifer für die Spiele, die dann im nächsten Jahr kommen. Das ist, glaube ich, jetzt die größte Aufgabe, das dieses Gefühl zu transportieren ins nächste Jahr, in den Februar rein, in den März rein, wo es drauf ankommt.
Mhm, denke ich auch. Und ein Mann, der richtig hervorstach, nicht nur Luis Diaz mit seinen zwei Toren, müssen wir, glaube ich, auch nochmal hervorheben, Fabi, Manuel Neuer, glaube ich, so gut wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
Ja, es gehört halt auch immer ein bisschen Spielglück auch mit dabei, vor allem auch für den Torhüter. Klar, die 1-gegen-1-Situationen, die er hatte, da merkt man dann schon, dass es wirklich so, ja, Manuel Neuer eigentlich zu seiner Prime-Zeit. Trotzdem merkt man dann aber auch, und da bin ich auch ganz ehrlich, vor allem die Zeiten, wo Manuel Neuer Maßstäbe gesetzt hat, wenn er den Ball am Fuß hat, die sind definitiv vorbei. Ich finde, man sieht beispielsweise auch sehr oft, dass er über seinem Zenit hinaus ist, wenn es wirklich darum geht, zu fliegen im Tor. Mein Eindruck immer so ein bisschen ist, dass er kaum mehr vom Fleck kommt und eher wie eine Bahnschranke umfällt. Soll jetzt alles nicht schmälern, aber dieses ganze Palaber gerade rund um Manuel Neuer, auch mit der WM 2026, ich glaube, das ist viel Populismus auch dabei, und wir können froh sein, dass wir aktuell beim FC Bayern einen Torhüter im Tor haben, der wirklich auch noch ein paar Dinge hält, auch über durchschnittliche Dinge das eine oder andere Mal. Aber man merkt ihm das Alter dann schon deutlich an. Und wie gesagt, am krassesten eigentlich für alle Zuhörer, einfach mal drauf achten, wenn er mittlerweile den Ball am Fuß hat, hat man im Übrigen auch, das müsste euch eigentlich auch aufgefallen sein, vor allem in der zweiten Halbzeit, seine Abschläge. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich an Olli Kahns beste Zeiten erinnert. Und da merkt man dann schon, dass die Zeiten dann eben auch in einer gewissen Hinsicht vorbei sind. Aber er spielt immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja.
Ja, mit dem Sieg setzen die Bayern ihre beeindruckende Siegesserie von jetzt 16 Spielen weiter fort. Um jetzt mal rüber zu springen zum Samstagabend-Topspiel, 9. Spieltag. Bayern empfing Bayern 0 für Leverkusen, und da haben die Bayern...
Nochmal so ein Highlight.
Nochmal ein Highlight, Fabi, genau. Da haben die Bayern nämlich eine sehr beeindruckende Serie von Bayer Leverkusen beendet nach 37 ungeschlagenen Auswärtsspielen. Ja, fertigten die Bayern da in einem ja, ziemlich einseitigen Topspiel Leverkusen mit 3-0 ab, und das mit der in Anführungsstrichen B11.
Ich fand aber, Kompany hat das eigentlich ganz gut erklärt. Also er hat sich ja auch immer ein bisschen dagegen gestemmt, dass wir hier von einer B11 sprechen, weil eigentlich alle Spieler, die am Samstagabend auf dem Feld standen, auch in den letzten beiden Spielen, sprich in der Bundesliga bzw. Pokal, auch schon irgendwann mal von Anfang an gespielt haben. Was ich damit sagen will, ist, dass der ganze Kader, so wie er im Moment zusammengestellt ist und zur Verfügung steht, einfach auch genutzt wird. Der eine mehr, der andere weniger Spielzeiten. Und dass ich es manchmal dann schon ein bisschen unfair finde, wenn man vom B11 spricht. Klar, und da muss ich dann auch ehrlich sein, wenn du dann natürlich einen Dreierwechsel vorbereiten kannst mit Diaz, Olise und Kane, dann hat das natürlich schon auch Signalwirkung. Fakt ist aber auch, dass ich das Gefühl hatte, Leverkusen war von der ersten Sekunde oder Minute an eigentlich überfordert mit dem Spiel. Man hat es dem FC Bayern auch unfassbar leicht gemacht, also durch individuelle Fehler auch den FC Bayern förmlich eingeladen. Und dann muss man natürlich auch sagen, mittlerweile ist der FC Bayern, und ich glaube, das ist die Entwicklung auch der letzten 12 Monate mindestens unter Kompany, in der Lage, so ein Spiel dann eben auch über die Zeit zu bringen. Und wie gesagt, spätestens dann mit dem 3-0 war eigentlich die Messe gelesen. Das muss man dann ganz eindeutig so sagen.
So, und ich weiß nicht, ob du dich nur daran erinnern kannst, vor der Saison oder auch schon am Anfang der Saison haben wir darüber gesprochen, Kader nicht breit genug, viel zu wenig am Transfermarkt gemacht, aber ja, so wie es momentan läuft bei den Bayern, greift schon ein Rädchen ins andere. Ich habe in der Folgenbeschreibung, werdet ihr das später sehen, sind die Bayern schon zu früh zu gut?
Ja, ich habe es ja gesagt, es geht darum, glaube ich, auch diese Leistung, dieses Gefühl zu transportieren in die heiße Phase. Es ist, glaube ich, noch keiner Meister geworden mit 27 Punkten. Das heißt, du musst auch weiter deine Punkte holen in der Bundesliga. Es ist noch keiner Champions-League-Sieger geworden, nur weil man ungeschlagen durch die Gruppe gegangen ist. Jedes Spiel zählt. Und natürlich, wenn dann auch mal eine Niederlage oder nur ein Unentschieden dazukommt, beginnen sicherlich auch wieder so ein paar Nebengeräusche. Aber im Moment, glaube ich, muss man sich wirklich auf das Positive besinnen. Die Mannschaft ist super gut, unglaublich stabil. Ich glaube, dass Vince Kompany wirklich auch eine richtige Einheit geformt hat. Und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, was ja auch im Rande des Leverkusen-Spiels nochmal so ein bisschen durchklang, dass Jamal Musiala ja wohl Riesenfortschritte macht. Das heißt, die Mannschaft wird ja eher besser als schlechter, sicherlich im nächsten Jahr. Alphonso Davies. Also ich glaube schon, dass die Bayern, ja, wenn sie das so durchziehen, auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Also ich muss da vielleicht auch einmal was dazu sagen. Ich finde das eine spannende Diskussion, weil wenn man sagt, zu früh, zu gut, ich muss halt immer dann ehrlicherweise dran denken, was wäre jetzt allen Experten lieber, dass sie schon 3 Spiele verloren hätten und sich dann in verschiedenen Bereichen noch verbessern könnten. Ich meine, davon träumt doch jede Mannschaft, so in der Saison zu starten. Und natürlich kommt es auf den März oder April an. Aber ich kann dann, wenn es rein um die Bundesliga geht, kann ich nur sagen, dann tut es dir auch sehr gut, wenn du im Zweifel vielleicht mal 10-12 Punkte Vorsprung hast, um eben dann genau für die Highlight-Spiele im April, wenn es Viertelfinale, Halbfinale ist, eben auch deine Jungs entsprechend schonen zu können, ohne letztendlich mit deiner ersten Elf durchzufeuern, so wie das vielleicht letzte Saison der Fall war. Und und wie gesagt, und dann muss man eben auch noch sagen, es wird auch noch mal ein bisschen der Konkurrenzkampf angekurbelt werden, spätestens wenn dann Davis, Musiala und Ito wieder bereitstehen. Das tut der Mannschaft dann auch sehr gut, weil eins hat man am Dienstagabend auch gemerkt, also die Jungs waren platt. Und jeder, der jetzt glaubt, dass am Samstag bei Union ein Fußballfeuerwerk ansteht, ich weiß nicht, ehrlicherweise, wenn ich jetzt selber Geld wetten müsste, ich würde vielleicht auch eher da hier auf den Riss der Serie setzen, weil das ist schon brutal, was die Jungs da jetzt die letzten Wochen leisten mussten mit Pokal, Champions League und so weiter. Und das hört ja nicht auf, jetzt geht's zur Nationalmannschaft. Klar, als Vereinstrainer würde ich jetzt auch hingehen und sagen, ich lasse die erste Elf nochmal spielen, weil mir ist es egal, sozusagen, was dann während der Länderspielpause passiert. Aber du musst natürlich schon die Belastung einigermaßen steuern und das ist schon krass, was die da für ein Pensum abreißen müssen im Moment.
Das stimmt. Gut, seien wir mal ehrlich, die Bayern haben eigentlich schon alle vermeintlichen Top-Gegner dieses Jahr, Leverkusen, Dortmund, Frankfurt und Leipzig, alle schon gespielt. Und der VfB kommt noch an Nikolaus und die nächsten Spiele sind halt Union, Pauli und Freiburg. Also auch alles weiterhin machbare Aufgaben, um die Serie fortzusetzen. Sören, lass doch mal mit dem Dienstag noch schnell auf die Frankfurter Eintracht gucken, die ohne Fans in Neapel zu Gast war. Und am Ende hat es typisch italienisch gespielt.
Ja, 0-0 der besseren Sorte aus Frankfurter Sicht, würde ich sagen. Man muss mit dem Punkt, glaube ich, wirklich zufrieden sein. Das hat ja auch Dino Topmöller nach dem Spiel gesagt. Eine der jüngsten Mannschaften im Wettbewerb gegen den italienischen Meister, gegen eine ja eigentlich sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Ich glaube, sie haben ein bisschen italienisch gespielt, das muss man sagen. Sie haben schon einen Fokus auf die Defensive gehabt, haben wenig zugelassen. Ich glaube, da hatte Knauf einmal eine gute Chance. Da hätte es vielleicht auch das Tor fallen können. Sicherlich waren Neapel dem Sieg näher als Frankfurt, aber den Punkt musst du auf jeden Fall mitnehmen. Ist ja der 4 Punkte haben sie mittlerweile, also sind auch quasi auch so ein bisschen in der Verlosung mit drin. Also von daher war das ein Unentschieden, was man auf jeden Fall so mitnehmen muss.
Ja, ganz im Gegenteil zu dem Unentschieden am Wochenende in Heidenheim, wo es für die Frankfurter ja nur zu einem 1-1 reichte. Da konnte man, glaube ich, den Heidenheimern am Ende schon zu gratulieren. Ein bisschen Glück gehabt mit Aluminium und Ramay im Tor. Aber das war kein guter Auftritt da am Samstag der Frankfurter. Kommen wir zum Mittwoch. Bayer Leverkusen, Fabi. Wusste da wahrscheinlich auch nicht, wie sie da 3 Punkte aus Lissabon holen konnten. Am Torschussverhältnis 21-7. Ja, Lissabon muss sich da, glaube ich, die mangelnde Chancennutzung dann auch vorschreiben, ne?
Boah, also ich muss sagen, es ist ganz interessant im Moment, wenn man das allgemein im europäischen Fußball so ein bisschen beobachtet, wie viele Top-Teams aus den jeweiligen Ländern, Ajax können wir hier noch mit reinnehmen, Benfica, in der Champions League bei 0 Punkten stehen. Du hast eine Leverkusener Mannschaft, die im Moment ja auch, sagen wir mal, wie hat es im Übrigen auch am Sonntag im Doppelpass, wer hat es jemand von euch angeguckt oder angehört mit Caro?
Nein.
Boah, also da stellen sie mir die Haare auch auf. Also das ist teilweise an Arroganz nicht mehr zu überbieten. Und im Moment kommt es mir so ein bisschen vor, als würden die Leverkusen auf dem Boden der Tatsachen landen, schaffen es dann irgendwie 3 Punkte zu ergaunern. Aber hey, deutsche Fahne hoch international. Habe mich ehrlicherweise schon auch riesig gefreut nach den Ergebnissen am Dienstag, dass dann auch noch eine dritte Mannschaft Punkte holt. Das tut uns wirklich gut. Aber wirklich überzeugend ist das nicht. Also Das kann man definitiv festhalten. Und für mich müssen die Leverkusener wirklich aufpassen, dass sie überhaupt als Vierter durch die Ziellinie dieses Jahr laufen mit solchen Leistungen.
Das stimmt wohl. Ja, die nächsten Gegner, ich glaube, Leverkusen muss noch nach City, da wird es wahrscheinlich nichts zu holen geben und dann gibt es noch machbare
Aufgaben. Das sind dann genau die Spiele, wo du eigentlich gar nicht mehr reinschaltest im Fernsehen, sondern nur noch über den Ticker verfolgst und hoffst, dass es nicht sowas wird wie gegen Paris damals.
Das stimmt.
Es ist wirklich so, das ist schlimm. Ja. Also international, die deutschen Mannschaften, also wie gesagt, mit zwei Ausnahmen auch, ihr habt ja gerade eben über Frankfurt gesprochen, wenn du das dann siehst, teilweise, was wir da leisten, boah.
Ja, das stimmt.
Das ist schon schwierige Kost, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist der Donnerstag noch nicht mal gespielt. Ne? Der wird ja mal am schlimmsten. Ja, ist ja so. Der Donnerstag ist der schlimmste Tag.
Vielleicht werden wir ja heute noch,
wenn es um internationalen Fußball geht,
noch überrascht. Aber so ein schlimm war auch, eher gruselig fing es für die Dortmunder an. Letzte Woche Freitag in Augsburg, da quälte sich der BVB zu einem 1-0 Auswärtssieg in Augsburg. Was soll man mit dem Spiel großartig anfangen? Am Ende 3 Punkte mitgenommen, ja, und ganz schnell abhaken.
Ja, das musst du auf jeden Fall, glaube ich, relativ schnell abhaken oder musste man ja dann auch mit Blick auf das Spiel in Manchester. Es war kein guter Auftritt. Am Ende hast du 1-0 gewonnen, hast die 3 Punkte geholt. Aber es, glaube ich, zeigt auch so ein bisschen das Spiel gegen Augsburg, glaube ich, dass klar Niko Kovac aus der Mannschaft auch eine Mannschaft geformt hat, dass sie stabiler sind, dass sie fitter sind, dass sie vielleicht auch diese vermeintlichen Mentalitätsprobleme, die BVB zuletzt immer mal hatte, auch nicht mehr haben. Aber ich glaube, dass gerade, was das Taktische betrifft, das Spiel mit dem Ball, boah, da ist noch viel, viel, viel Luft nach oben. Weil normalerweise musst du so eine Mannschaft wie Augsburg wirklich auch beherrschen, fußballerisch beherrschen. Und ich glaube, da hat der BVB wirklich noch Luft nach oben.
Ja, wenn da nicht dieses Ping-Pong-Tor entsteht und Girassi den Ball vor die Füße fällt, ne, geht es da wahrscheinlich 0-0 aus. Ja, dritte Mal 1-0 für Dortmund schon in dieser Saison. Ja, und wie groß dann der Unterschied, Fabi, international dann noch ist, das haben wir dann leider, beziehungsweise der BVB leider am Mittwochabend dann am eigenen Leibe mitbekommen. Ne? 4-1 bei City, haben wir vorher nicht so mitgerechnet, oder?
Doch, ehrlicherweise schon, weil ich habe das ja jetzt schon die letzten 2 Wochen zumindest mal angedeutet. Also wirklich einen guten Fußball spielen die Dortmunder jetzt nicht. Das hast du auch am Freitagabend in Augsburg gesehen. Es war die Wochen zuvor auch, aber hey, hier zählen die Ergebnisse. Dafür wurden sie auch zu Recht gelobt. Aber es war jetzt nicht der Fußball, wo du sagst, okay, du fährst auf einmal zu City nach England und spießt die einmal gegen die Wand. Und da merkt man dann einfach, Dortmund ist auf einem sehr guten Level. Aber es ist ein ganzes Stück zu den Top-Mannschaften in Europa, was da fehlt. Und dann kann es eben durchaus auch mal so Spiele geben wie gegen City, wo du halt dann einfach chancenlos bist, auch wenn du während des Spiels mal so kurze Phasen hattest, wo du ganz gut mitspielen konntest. Das darf man auch nicht vergessen, aber in Summe war da nichts zu holen, weil einfach die Lücke zu den Top-Mannschaften zu groß ist. Und da kannst du als Beispiel auch die erste Halbzeit gegen Bayern nehmen. War auch so ein Beispiel, da hast du einfach auf dem Niveau, kannst du nicht mithalten. Das dürfte aber jetzt auch keine neue Erkenntnis sein in Dortmund.
Nee, haben schon die Oder? Grenzen. Nee, auf jeden Fall die Grenzen aufgezeigt bekommen. Man hat ja immer schon das Gefühl, wenn die Dortmunder vermeintlich ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind, sah das bei City eher so aus, als ob sie wenn nicht sogar 2 Gänge zurückgeschaltet haben.
Ja. Ja, es war ein Riesenunterschied, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, der BVB hatte 10 gute Minuten Mitte der zweiten Halbzeit, wo dann auch das 1-3 gefallen ist durch Anton. Dann hat City ein bisschen umgestellt, gute Wechsel gemacht und dann vielleicht wirklich den Gang höher geschaltet. Und dann war es wieder ein anderes Spiel. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, das zieht sich durch jede Mannschaft durch. Wir haben das ja so gerade ein bisschen angerissen, sei es jetzt Leverkusen oder Frankfurt, jetzt auch in Dortmund. Du siehst es in den einzelnen Aktionen. Es macht einfach einen Riesenunterschied, ob zum Beispiel ein Julian Ryerson gegen Augsburg spielt oder dann eben gegen ein Doku oder ein Savinho. Ja, du siehst einfach diesen Qualitätsunterschied. Es reicht für die Bundesliga, es reicht gegen Mannschaften wie gegen Augsburg oder Union Berlin. Aber das ist was ganz anderes. Und im Moment, das muss man halt leider so sagen, es gibt nur eine Mannschaft in Deutschland, die auf diesem Niveau mithalten kann. Das ist Bayern. Aber da müssen wir wirklich schauen, dass wir diesen Qualitätsunterschied nicht zu groß werden lassen können, weil es war mal anders. Aber mittlerweile muss man sagen, es reicht für die Bundesliga, um wirklich eine gute Rolle zu spielen. Aber international, bis auf Bayern, sind wir, glaube ich, nicht konkurrenzfähig.
Sieht man, glaube ich, auch an der aktuellen Tabelle dann in der Champions League. Es sind, glaube ich, vier Mannschaften da unter den Top 8 Mannschaften. Tottenham kommt dann, glaube ich, sogar auf 9 oder 10 schon hinten dran. Also die Engländer, ja, beherrschen soweit eigentlich die Champions League. Gut, ein paar Ergebnisse vielleicht noch, Fabi, die dir so die Woche noch ins Auge gesprungen sind. Dann sind wir mit der Champions League eigentlich ganz gut durch.
Ajax, Galatasaray.
Victor Osimhen mit Hattrick gestern.
Darf er auch mal machen gegen so einen Gegner, wobei eigentlich Sören ja eher die Liga verfolgt in Holland. Wobei das teilweise schon wirklich sehr, sehr überraschend kommt, wenn ihr mich fragt, was bei Ajax im Moment so abgeht. Überraschend auch im Übrigen nach wie vor auch, ich schaue mir immer gerne die Aufstellungen an, auch Eindhoven am Dienstag, Paul Wanner spielt überhaupt keine Rolle. Weiß jemand warum? Sören, du vielleicht?
Nein.
Also wie gesagt, auch da, im Übrigen, wenn wir über die deutsche Bundesliga immer so abwertend sprechen, zum Teil natürlich auch zu Recht, finde ich, gilt es für die Italiener auch ein Stück weit, weil sie sich auch wenig mit Ruhm bekleckern. Gut, die Ergebnisse, wenn man jetzt nimmt, von Dienstag, Mittwoch, vielleicht mit dem Sieg von Atalanta Bergamo, Inter gegen, wie auch immer die Mannschaft heißt, aber auch Juve dann gegen Sporting Lissabon. Da merkt man auch, die italienische Serie A kämpft, glaube ich, auch gerade wirklich heftig um den Anschluss. Und wie gesagt, dann abgerundet muss man wirklich auch sagen, ja, die Engländer natürlich. Du hast dann Bayern, Paris, Real. Ich glaube, Barcelona wird auch noch mal reinkommen. Ganz überraschend auch das Ergebnis vielleicht 3-3. Und das erste Mal Hansi Flick auch ein bisschen in der Kritik in Barcelona. Ja. Aufgrund der Defensive, die, wie hat es eine Zeitung geschrieben, dünn wie ein Blatt Papier.
Ja, aber und, Hansi Flick hat sich ja, glaube ich, heute oder gestern nach dem Spiel ja noch in der Pressekonferenz dazu noch geäußert und hat gesagt, dass er von seinem Spielstil so nicht abrücken wird, dass er weiterhin hochstehen wird und dass man dann halt den einen oder anderen Konter dann nochmal verschmerzen muss. Er will sein Spielstil nicht ändern. Und gut, dann kriegst du halt auch mal drei Tore in Brügge, wobei die Abwehr gestern schon vogelwild war, was die ja kassiert haben. Sie haben so ein Glück gehabt, dass sie da nur mit dem Unentschieden rausgekommen sind.
Ja, stehst jetzt bei 7 Punkten. Trotzdem wird es dann tatsächlich, glaube ich, auch für mich reichen. Aber das waren dann so die, glaube ich, größten Überraschungen. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt. Champions League, dieser Modus verspricht ja viele Überraschungen, vor allem dann auch in dieser, wie nennt man sie, K.O.-Phase, die es dann ja nach der Gruppenphase geben wird. Und auch da bringt es ja am Ende im Zweifel sie Liverpool letztes Jahr auch nicht viel, wenn du Erster wirst, wenn du dann gegen den späteren Sieger antreten musst. Und das steckt durchaus auch dieses Jahr in dieser Champions League.
Definitiv.
Was ich mich gefragt habe, vielleicht weiß es noch einer von euch, ist, war das letztes Jahr auch so, dass ab dem Achtelfinale schon auch Mannschaften aus der gleichen Liga gegeneinander antreten dürfen?
Ja. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sofort ging.
Okay. Ja, dann hättest du im Zweifel, wenn es wirklich blöd laufen würde, sowas wie Bayern gegen Leverkusen oder Bayern gegen Dortmund. Ja, wie auch immer, mal gucken. Es sind ja noch ein paar Spiele.
Ja, wenn sie sich denn dann qualifizieren überhaupt, ne? Über die Playoffs Leverkusen dann. Weil die ersten 8 waren ja direkt qualifiziert.
Die ersten 8 sind direkt qualifiziert, aber du hast auch noch ein paar Mannschaften, die da unten drin hängen. Muss man sich mal geben, Juve nach 4 Spielen mit 3 Punkten.
Dreimal unentschieden, ne?
Ja, dreimal unentschieden. Neapel hängt da ganz tief unten drin. Also da sind schon noch ein paar Mannschaften, gegen die du im Achtelfinale nicht unbedingt spielen willst, im Zweifel. Aber gucken wir mal.
Das stimmt schon. So, dann versuchen wir mal noch die letzten Spiele vom Wochenende der Bundesliga ein bisschen so aufzuarbeiten. Sollen. Beeindruckend, der 3:1 Heimerfolg von RB Leipzig, die ihre Siegesserie auch weiter fortsetzen gegen den VfB, war ja so das vermeintliche Topspiel am Samstagnachmittag. Sollen.
Ja, absolut. Also in der Höhe oder vielleicht auch in der Art und Weise, muss ich sagen, hätte ich nicht mit gedacht, weil der VfB ja sicherlich auch in einer guten Verfassung nach Leipzig gereist ist. Aber was man sagen muss, glaube ich, Leipzig hat Stuttgart schon mehr vom Spiel überlassen, gerade in der ersten Halbzeit, waren da natürlich effektiver. Klar, das Eigentor von Chabot vielleicht dann auch so ein bisschen der Knackpunkt bei dem Spiel. Aber ich fand schon, dass die Leipziger immer wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Wir haben es ja so ein bisschen auch in unserer Gruppe schon geschrieben. Romelu, finde ich, passt immer mehr oder immer besser in das Spielsystem von Leipzig rein. Ein echter Stürmer, der auch die Bälle festmacht, Bälle verteilt für Diomande oder Nusser. Also das passt schon sehr, sehr gut. Und ich hätte es vor der Saison oder beim Saisonstart auch nicht gedacht, aber die Leipziger machen wirklich Spaß, dass man sich auch wirklich mal ein Spiel von denen anschauen kann, über eine volle Distanz. Und am Ende war es, glaube ich, auch ein verdienter Heimsieg.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja, und die Leipziger stellen gleichzeitig noch einen neuen Vereinsrekord auf, jetzt mit 19 Punkten. Hätte man, glaube ich, als Ole Werner sofort am Anfang der Saison unterstrichen, wenn sie ihm das so vorgelegt hätten, die Tabelle.
21, nach 9, oder?
21. 21, habe ich falsch aufgeschrieben.
22 Spiele. Punkte.
Ja, stimmt, richtig. Danke, Fabi. Ja, bitte. Danke, danke. Ja, und dann wartet am kommenden Wochenende die TSG Hoffenheim auf RB Leipzig. Fabi, die Mainzer treten weiter auf der Stelle, kommen zu Hause gegen Bremen, nicht über ein 1-1 hinaus, ein später Ausgleich der Bremer. Ja, glücklich, ne?
Was halt Fußballspiel. Wow, da hat wirklich nicht viel gefehlt, dann hätte es da auch eine Note 6 drauf geben können dürfen. Ja, ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, auch im Moment nicht in Mainz, sondern es geht darum, Spiele zu gewinnen. Was ein bisschen besorgniserregend tatsächlich hier ist, sind die Spiele gegen Gegner, vor allem zu Hause, die innerhalb deiner Kragenweite liegen. Und da gehört Bremen mit Sicherheit dazu. Und wenn man dann alles in allem nimmt, war es dann in jeglicher Hinsicht einfach viel zu wenig, was von den Mainzern kam. Erschreckend für mich eben auch, dass man trotz dem Heimspiel auch gegen die Bremer Mannschaft so wenige Spielanteile hat und vor allem, dass man dann auch, vor allem wenn es dann in die heiße Zone geht, viel zu wenig Gefahr ausstrahlen kann. Und deswegen würde ich fast so weit gehen, dass die Mainzer wirklich bis zum Ende, sollte keine oder nichts Unvorhersehbares jetzt passieren, würde ich sagen, sind die Mainzer mit den Heidenheimern auf jeden Fall plus zwei, drei andere Mannschaften, die wir gleich noch besprechen werden, durchaus die Kandidaten für ja, ganz hinten drin.
Ja, muss man leider so sagen. Ne? Ja, und so bei den Bremern, da können wir jetzt auch schon sagen, nach 4 Spielen, seit 4 Spielen ungeschlagen, ja. 2 Heimspiele mit 1-0 gewonnen, auswärts 2-mal unentschieden gespielt. Nimmt man so in der Weser. Ne? Also die Spielweise sei jetzt mal so ja, überschaubar, aber die nötigen Punkte geholt.
Den Punkt musst du mitnehmen. Ich glaube auch, dass sie nach wie vor auf einem guten Weg sind. Ich glaube, ich habe in der Vorwoche ja auch gesagt, die Mannschaft ist nach wie vor im Umbruch, andere Trainer, anderer Spielstil. Sicherlich war das jetzt kein Ausrufezeichen hier in Mainz, aber es ist ein klarer Trend zu erkennen und der ist auf jeden Fall positiv. Und vielleicht noch zu den Mainzern, ich weiß nicht, ob ihr danach die Pressekonferenz gesehen habt oder Ausschnitte, wie dünnhäutig Bo Henriksen mittlerweile auch auf Fragen reagiert. Also da sieht man, glaube ich, auch, wenn ein Trainer dann wirklich mal in einer schwierigen Situation ist, wie er reagiert. Er hat öffentlich zum Beispiel Maxim Leitsch kritisiert, also deutlich, dass er nicht gut genug sei, um in den Kader zu rutschen. Also wenn du schon öffentlich Spieler anzählst, glaube ich, dass auch in Mainz im Moment so ein bisschen, oder zumindest die Anspannung relativ hoch ist.
Ja, ich meine, wenn du schon seit 10 Spielen auf einen Heimsieg wartest, ne, dass da der Druck nicht weniger wird, es glaube ich auch verständlich. So, das einzige Unentschieden, was wir am Wochenende hatten, 0-0 zwischen Union und Freiburg. 2 Tore sind gefallen, beide wurden jeweils ja, nach VAR-Eingriff dann aberkannt. Was machen wir mit dem Spiel? Die Freiburger treten, glaube ich, mit dem Unentschieden auch weiter auf der Stelle. Aus den letzten 5 Bundesligaspielen ja nur 4 Punkte aus 15 geholt. Deutlich zu wenig, kann man, glaube ich, sagen, aus Freiburger Sicht.
Boah, ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Klar, aus Freiburger Sicht sicherlich zu wenig, weil ich glaube, die Chance war auch da, zumindest die Berliner zu überholen. Treten ein bisschen auf der Stelle, da hast du recht. Ja, es war ein ganz, ganz ekliges Spiel. Freiburg hatte mehr vom Spiel. Berlin, so wie man es kennt, glaube ich, richtig unangenehm. Im Prinzip nur hinten drin gestanden. Fußballvermeidungsstrategie. Ja, es war 0-0. Ich glaube, das sprechen wir jetzt nächste Woche oder morgen schon nicht mehr drüber. Ein Punkt, glaube ich, mit dem Union besser leben kann.
War ja so das Spiel, um weiter noch Anschluss nach oben zu halten, Fabi, aber mehr oder weniger beide jetzt so im grauen Mittelmaß der Tabelle.
Ja, zu Recht. Also ich glaube, Spiele mit Unioner Beteiligung versprechen im Moment eh nicht viel Spektakel. Tut aber nichts zur Sache, weil die Unioner dadurch eben auch ihre Punkte sammeln. Ist nichts Neues. Ist so ein bisschen die DNA, die man auch nach dem Aufstieg in die Bundesliga irgendwann mal entwickelt hat. Von daher kann man den Unionern nichts vorwerfen und die Freiburger sind einfach irgendwo im Mittelmaß angekommen in der Bundesliga. Und ja, was soll man dazu sagen? Es war ein furchtbares Spiel auch zum Angucken, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen.
Also rechnest du auch am Samstag dann, wenn die Bayern vor Ort sind, mit Steine klopfen für die Bayern?
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Spiel zu bestreiten. Also die erste ist, du schaffst es irgendwie sehr, sehr früh ein Tor zu schießen. Dann wird das Spiel ein bisschen offener gestaltet. Ansonsten würde ich fast davon ausgehen, dass es wirklich Mauertaktik wird mit Versuchen, Nadelstiche zu setzen. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut man nach all den Wochen der Belastung da dagegen halten kann. Aber es wird auf jeden Fall ein Geduldsspiel werden.
Okay. So, und dann haben wir noch einen Befreiungsschlag am Niederrhein. Borussia Mönchengladbach gewinnt auf Pauli am Ende sehr, sehr souverän mit 4-0 und geht ja mit einem positiven Gefühl in die Derbywoche.
Ja, war es ein Befreiungsschlag. Klar, wenn du 4-0 gewinnst, endlich mal gewinnst, dann vielleicht schon. Aber es war, glaube ich, auch ein dankbarer Gegner zur dankbaren Zeit. St. Pauli im Moment auch eher im Abwärtstrend, viele Nebenkriegsschauplätze. Ja, Grundstein war sicherlich die erste Halbzeit mit der 2-0-Führung. St. Pauli hatte ja nach dem 1-0 durch Gladbach schon noch eine Phase, wo sie an dem Unentschieden dran waren. Dann quasi 5 Minuten vor Halbzeit pfiff das 2-0 und dann war das Spiel im Prinzip schon gelaufen. Man muss sagen, zieht sich ja auch so ein bisschen jetzt aus der letzten Saison jetzt hinein in diese Saison, dass St. Pauli Probleme in der Offensive hat, mittlerweile auch in der Defensive. Ich glaube, das ist das größte Problem im Moment. Und dann als Mönchengladbach kann es dann nichts Besseres geben, vor dem Derby gegen Köln den Sieg zu holen, den ersten Saisonsieg. Klar, ganz wichtig und ich glaube, das kann auch ein positives Gefühl dann eben geben und vielleicht auch eine positive Nachricht, dass heute Tim Kleindienst seinen Vertrag verlängert hat. Glaube ich auch ein gutes Zeichen, wenn er dann wieder fit ist, wird er Gladbach in der Spitze natürlich auch absolut verstärken.
Ja, da habe ich mir heute auch gedacht, wo du das gerade ansprichst, ja, dann so mit Karriereende dann eigentlich in Gladbach. Ja. Ne? Ist ja jetzt 30, Vertrag ging bis 28, glaube ich. Ne? Also sprich ja. Mit der Verlängerung 34. Over and out dann wahrscheinlich. Ja, ja, der Gladbach-Sieg wurde natürlich wieder durch einen katastrophalen Fehler da von Vasil eingeleitet. Ne? Fehlpass im Aufbau. Ja, gut. Ja, und für Pauli, Fabi, 6. Niederlage in Folge. Zählen wir Pauli quasi dieses Jahr dann auch jetzt nach den ersten 10, 9 Spieltagen mit zu den Abstiegskandidaten? Müssen wir
wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, um ganz ehrlich zu sein. Also nach einem eigentlich soliden Start in die Saison wirkt das im Moment tatsächlich wie ein Trümmerhaufen, der in der Liga nichts zu suchen hat. Also in keinster Weise. Also die Art und Weise, wie man Fußball spielt, wie man dagegen hält, wie man Körpersprache auf den Platz bringt, das sind alles Dinge, die ja wirklich, wie wenn da jemand den Stecker gezogen hat. Und so hast du in der Liga eben nichts zu suchen und wirst Woche für Woche tatsächlich, ja, wie soll man sagen, dir eine Klatsche nach der anderen abholen.
Ja. Ja, die Fehler, die du auf dem Niveau machst, die werden bitterböse bestraft. Ne? Letztes Jahr hast du noch die starke Defensive in den meisten Spielen gehabt. Ich glaube, war damals letztes Jahr zweit-, drittbeste Defensive der Liga gewesen, St. Pauli. Ne? Bisschen an den Grundtugenden verloren gegangen. Springen wir zum Sonntag und da gab es ein Spiel zwischen den beiden Aufsteigern, Köln und dem HSV. Am Ende gewinnen die Kölner mit 4-1. Drei Big Points auf jeden Fall im Kampf um den Abstieg. Wahrscheinlich ein bisschen zu hoch das 4-1, aber es gab ja auch einige Schauplätze rund ums Spiel, Sören, ja, die sehr zu diskutieren waren.
Ja, über welche wollen wir anfangen?
Also ich glaube, die Platzverweise sind so überschatten.
Ja, da, ja es, ich, also es ist für mich nach wie vor unerklärlich, dass sowas passiert überhaupt in der Bundesliga, dass man dieses Gefühl, was man als Schiedsrichter einfach braucht für den Sport irgendwie Jahr für Jahr abhanden kommt. Platzverweise, glaube ich, die ja, wie soll man es neutral ausdrücken oder nicht zu extrem? Aber ich glaube schon, dass der HSV zumindest in dem Spiel klar benachteiligt wurde.
Mhm. Also wohl bei dem Foul. Fabi, wie siehst du das eigentlich? Bei dem Foul, wo er rein, ja, wegrutscht, ausrutscht. Ich meine, eine gewisse Dynamik ist ja in jedem Bezug, wenn du Richtung Ball gehst, ne?
Ja, die Absicht, irgendwie den Ball zu erlangen, die ist ja immer irgendwo da und dann läuft es unglücklich. Aber da gibt ja auch im deutschen Recht so eine Aussage, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, oder wie heißt das?
Ja, so in die Richtung, glaube ich, geht das, ja.
Ja, und so ist es dann halt in dem Falle auch, weil du hast viele rote Karten, auch jetzt in der Champions League wieder, wo du sagen kannst, ja, als Spieler kann ich mich in die Situation reinversetzen, weiß, dass es unfassbar unglücklich ist. Aber was willst du dann machen? Und ja, dann gibt es noch Fingerspitzengefühl, das dann halt auch von Person zu Person unterschiedlich definiert wird. Ja, und da braucht man nicht drum herum reden. Es war höchst fragwürdig,
um es mal so auszudrücken. Ja, so. Das Problem, glaube ich, einfach, und das zieht sich ja auch durch die Saison, dass dieses Wechselspiel einfach ist. Es gibt nicht, dass man sagen kann, an jedem Spieltag alle Schiedsrichter entscheiden nach den Regeln, nur nach Regelbuch, sondern der eine entscheidet, okay, ein bisschen Fingerspitzengefühl, schaue ich mal drüber weg, und der andere entscheidet nur nach Regeln. Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, dass du keine klare Linie hast. Ich glaube, das muss man einfach klar auch ansprechen, dass im Moment eher das Gefühl ist, dass die Schiedsrichter brutal unsicher sind, was sie entscheiden. Ich hatte gestern zum Beispiel, okay, das ist natürlich international, aber auch eine Situation, wo Guirassy mit einem Stempel auf dem Knöchel vom City-Spieler, für mich klare rote Karte, wenn es nur nach den Regeln geht, sah auch unglücklich aus, okay. Also was fehlt ist, glaube ich, dass du eine klare Linie hast, und das haben wir in der Bundesliga bei den Schiedsrichtern, finde ich, in dieser Saison bis jetzt überhaupt nicht gehabt.
Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, oder den einen oder anderen Spieler bei solchen Szenen, du hast als Spieler, du hast gerade angesprochen, Fabi, auch selber immer noch so ein Gefühl, ist es jetzt von deinem Gegenspieler, geht es Richtung Absicht oder ist es halt unglücklich? Also gab es auch schon Szenen, wo dann der Gefaulte zum Schiedsrichter hingegangen ist und gesagt hat, hey, pass auf, klar war es ein Foul, aber es war definitiv keine Absicht, lass mal die gelbe Karte stecken. Und da hat früher ein Schiedsrichter dann auch mal die gelbe Karte stecken gelassen. Ne? Also,
ja.
Aber es kam auf jeden Fall mega unglücklich für die Hamburger. Zuvor das Tor von Fabio Vera nicht gegeben worden, der 2-2 Anschlusstreffer wegen dem Offensivfoul. Ja, dann macht Dom P das 2-1, dann kommen sie wieder ran, dann kommt der Platzverweis. Ja, und da müssen wir noch über die andere gelb-rote Karte wegen Meckern sprechen, die ja angeblich wegen Meckern zustande kam, aber noch nicht mal irgendwie Beschimpfung oder so, sondern einfach nur wegen Zeitspiel darauf hingewiesen wurde. Da wünsche ich mir auch nach den Vorkommnissen davor, die Minuten vom Schiedsrichter, definitiv ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl.
Ja.
Oder Fabi? Also ich meine, viele Schiedsrichter tragen ja die Nase wohl deutlich höher, als sie eigentlich gesetzt ist. Ne?
Ja, aber ich gebe dir ja recht, aber Ich meine, das sind halt dann oft auch Tatsachenentscheidungen, die aus der Situation heraus auch gefällt werden. Manchmal wird dann vielleicht auch die Konsequenz unterschätzt. Und in dem Fall kam natürlich vieles auf einmal zusammen, vor allem dann eben auch für den HSV. Und das bricht dir dann halt einfach in so einem Spiel wirklich ja, das Genick. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Und das ist ja höchst ärgerlich. Aber du darfst ja auch heutzutage auch keinen Schiedsrichter mehr kritisieren. Die sind ja schon fast förmlich heilig gesprochen. Aber ja, durchaus die Leistung ist wohl ja, definitiv fragwürdig. Wurde dir nicht Ding auch aus jetzt für die nächsten für die nächsten Wochen aus dem, wie sagt man da, aus dem Verkehr gezogen? Oder täusche ich mich jetzt da?
Das weiß ich noch nicht mal. Das kann ich. Ja, ich meine, schlechte Leistungen werden ja halt nicht belohnt, ne? Oder Selbstschutz, ja. Sei mal dahin.
Wobei auf der anderen Seite muss man auch die Schiedsrichter irgendwo manchmal in Schutz nehmen, wenn wir über irgendwelche Entscheidungen diskutieren, wenn man da teilweise ja dann auch sich mal das Regelwerk anguckt, wie komplex das dann teilweise auch gestaltet ist. Boah, also, naja. Ärgerlich für den HSV brauchen wir nicht drumherum diskutieren, muss man wirklich so sagen.
Die dann am Samstagnachmittag dann Borussia Dortmund zu Gast haben. Und ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, das könnte so ein Spiel werden, wo vielleicht der BVB das erste Mal die Saison mit seiner Art zu spielen an seine Grenzen stoßen wird und da nicht über ein Unentschieden oder so hinauskommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dortmunder da als Sieger vom Platz gehen. Aber mal überraschen lassen. So, bevor wir es vergessen, zum Abschluss 10. Spieltages, ja, kämpft die TSG. Ja, beim VfL Wolfsburg erkämpft sich ein 3:2 Auswärtssieg, der definitiv nicht unverdient war, dockt damit an die internationalen Plätze an und verschärft die Krise in Wolfsburg, Sören.
Ja, du gehst als VfL Wolfsburg mit 1:0 in Führung, denkst, okay, nach einer Viertelstunde, jetzt läuft es endlich mal für uns. Ja, und dann gibst du das Spiel ab. Und dann ist die TSG, die Fußball spielt, die Tore schießen will. Gleich noch aus vor der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ja ähnlich im Prinzip. Früher Treffer von Prömmel bringt die TSG in Führung. Dann denkst du wieder, okay, Amora macht den Ausgleich und jetzt sind die Wölfe vielleicht, dass sie ein positives Erlebnis haben und ummünzen können in eine gute Atmosphäre. Und dann, ja, es ist wieder die TSG. Und das unterstreicht, glaube ich, auch, dass Hoffenheim wirklich mittlerweile eine sehr gute Auswärtsmannschaft ist. Das muss man auch sagen. Drehen das Spiel mit Bürger, der, glaube ich, auch einen Top-Tag erwischt hat. Ja, und hinten heraus muss man sagen, das 3:2 für die TSG konnte Wolfsburg dann auch nicht mehr aufholen. Also so eine Schlussoffensive blieb im Prinzip ja auch aus. Ja, und das verschärft einfach auch die Krise. Wenn ich jetzt schon lese, dass Bruno Labbadia als Trainer gehandelt wird, da kann man, glaube ich, im VfL Wolfsburg auch nicht mehr helfen. Also es ist ein einziger Krisenclub. Hoffenheim muss man im Prinzip loben, sportlich, aber da gibt es ja hinter den Kulissen auch drunter und drüber. Ja, es ist schade, dass gerade eben solche Vereine, die dann natürlich auch wieder enormen Anlass zur Kritik einfach auch oder Gesprächsstoff bieten, natürlich dann sportlich die Bewertung ein bisschen runterfällt und es neben dem Platz viel spannender ist in dem Sinne in der Berichterstattung.
Das stimmt. Aber wenn wir ehrlich sind, es war ja jetzt kein blutleerer Auftritt. Ne? Es war ja jetzt kein schlechter Auftritt der Wolfsburger. Ein bisschen Spielglück gefehlt vielleicht. Ja. Wenn es gut läuft, gehst du da zumindest mit dem Unentschieden raus. Ne? Aber zumindest hat jetzt Simon ist noch das vermeintliche Endspiel gegen Bremen. Ne? Gegen Bremen. Jetzt am Freitagabend eröffnen sie, glaube ich, den Spieltag. Gut. Ja, so. Und dann können wir ja mal positiv in Liga 2 blicken?
Tja, positiv. Aus Sicht des VfL Bochum auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger 2:0 Heimsieg gegen Magdeburg, der auch verdient war, das muss man auch sagen. Die jungen Spieler, die wieder das Vertrauen bekommen haben mit Onyeka zum Beispiel, der zahlt im Moment zurück. Ich muss sagen, der Trainerwechsel zu Uwe Rösler hat sich Stand jetzt auf jeden Fall ausgezeichnet. Und schaut man so ein bisschen auf das Programm, kommt jetzt das Auswärtsspiel gegen Braunschweig, dann gegen Dresden und dann gegen auswärts in Fürth. Also du hast drei Spiele im Prinzip im November noch, wo du jetzt nicht unbedingt als Außenseiter in das Spiel gehst, wo du wirklich auch viele Punkte wieder gut machen kannst. Du hast den Abstiegsplatz ja verlassen und stehst auf Platz 14. Also das war auf jeden Fall ein Spieltag für den VfL. Und da muss man wirklich sagen, dass der Trainerwechsel sich ja, top ausgezahlt hat.
Ja, das stimmt wohl. Fabi, Freitagabend, vermeintliches Topspiel an dem Spieltag in Liga 2. Punkteteilung zwischen Elversberg und Hannover.
Das ist ja jetzt ein dankbares Spiel, habe ich mir nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Spiele mit Elversberg kann ich mir ja aufsparen, bis sie in die Bundesliga aufsteigen im Zweifel. Trotz alledem ist es für Hannover dann durchaus so, es war ein Punkt gegen eine Mannschaft, die vor dir in der Tabelle steht, auswärts ist, glaube ich, okay. Big Points wären es dann gewesen, wenn du dreifach gepunktet hättest und es ist nach wie vor zum Glück noch sehr, sehr viel offen in der zweiten Liga.
Das stimmt schon, ja. Samstagabend Topspiel. Darmstadt kommt da über ein 2-2 gegen Bielefeld nicht hinaus, trotz 9-9 Abschlüsse am Ende. Was haben wir noch Erwähnenswertes vielleicht? Ja, die Schalker verlieren in Karlsruhe, machen eigentlich auch lange Zeit ein sehr gutes Spiel. Ja, und kriegen dann in der Nachspielzeit 93. das 2-1. Zweite Niederlage in Folge nach dem Außenpokal. Ja, und eine Mannschaft, die sich mal wieder so ganz weit vorne oben festgesetzt hat. Glaube ich, jetzt auch schon 6 oder 7 Spiele am Stück gewonnen. Der SC Paderborn. So.
Ja, mit einem neuen Trainer. Das hätte man vor der Saison sicherlich auch nicht gedacht, dass Ralf Kettelmann so schnell ja, in der zweiten Liga Fuß fest fasst. Ja, und wenn man sich die Mannschaft anschaut, rein von den Namen und das mit anderen vermeintlichen Top-Teams vergleicht, ist das eine Mannschaft, die du jetzt nicht unbedingt auf Platz 1 siehst nach 11 Spielen. Aber man muss sagen, und das ist halt zweite Liga, das ist das, was zählt, eingespielt halt, gute Team, Chemie und einen klaren Spielstil. Und dann stehst du halt mit 26 Punkten und erst einer Niederlage auf Platz 1. Und im Moment muss man ja auch sagen, macht das nicht unbedingt den Anschein, dass man sie da von da oben wegbekommt. So, sie haben jetzt klar jetzt am Wochenende ein schweres Auswärtsspiel in Magdeburg, aber grundsätzlich die Tendenz muss man wirklich sagen, dass der SC Paderborn in dieser Saison wieder ein klarer Aufstiegsfavorit ist.
Ja, mit der Tendenz auch bei der Hertha zu erkennen. Die gewinnen jetzt auch sehr souverän gegen Dresden zu Hause 2-0, setzen einen positiven Trend auch fort und ja, docken auch so ein bisschen an die vorderen Plätze. Ja, dann auf der Stelle tritt die Lauterner, die eigentlich ein gutes Auswärtsspiel in Düsseldorf machen, lange führen. Ja, die Fortuna holt am Ende noch einen Punkt, den ersten Punkt unter Markus Anfang, aber es war auch wieder ein Spiel, ja, zum Abgewöhnen, sage ich ganz ehrlich. Also momentan machen die Fortuna-Spiele wenig Lust zu schauen. Ja. So, und dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Wir hätten noch den Gewinner des Spieltages. Wen habt ihr
Gladbach.
Da? So? Oh, Gladbacher, Fabi. Okay.
Ja, klar, wenn man 4-0 gewinnt, muss es Gladbach sein. Auch für Eugen Polanski eine tolle Sache.
Okay.
Für mich ist es Preußen Münster, die 2-1 gegen Kiel gewonnen haben, nach dem 1-Rückstand ja, einen vermeintlichen Aufstiegsaspiranten bezwungen und den Mittelfeldplatz gefestigt.
Okay, dann ist es für mich Florian Kainz, der diese Saison bei den Kölnern ja nicht mehr wirklich ja, in die Startformation schafft, meist nur als Einwechselspieler reinkommt, aber jetzt bei dem Spiel einen schönen Freischuss reingehauen hat und dann seine Erfahrungen und so auch mit eingebracht hat. Und da ist es für mich Florian Kainz.
Ich hätte gedacht, du nimmst Maxi Arnold, weil er seinen Vertrag verlängert hat heute.
Mr. Legende. VfL, genau, Legende. Da wird es bestimmt auch ein Abschiedsspiel irgendwann mal geben.
Ah, ja. Wo 4000 Zuschauer dann kommen.
Da wird es ja noch einige Freikarten im VW-Werk wahrscheinlich geben.
Aber wahrscheinlich, gut, ja. Wenn die Bänder bis dahin wieder laufen. Ja, nicht stillstehen.
Gut, Jungs, hat Spaß gemacht. Und ja, dann hören wir uns dann am Montag.
Yes, Sir. Schöne bis Woche noch.
Noch. Ciao,
tschüss. Ciao, ciao.